einiger Zeit wirklich mal in einer großen Firma, in einem internationalen Konzern, mit dem ich geschäftlich zu tun hatte, einen ganz interessanten Ausspruch. Und da sagte einer: Geh nicht zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst. Damit wollte er zum Ausdruck bringen, meine Begegnung mit deinem Vorgesetzten, mit deinem Chef, das könnte zusätzliche Arbeit bedeuten. Chefs haben immer noch zusätzlich etwas auf dem Herzen, was sie gerne loswerden wollen, und dann suchen sie jemanden, der besonders begabt ist für diese eine Aufgabe, die sie jetzt gerne erledigt haben möchten. Also mach deine Arbeit, heiße dir ein und schau nicht, ob der Chef irgendwo unter dir ist. Stell dir vor, die Eltern unter uns brauchen jetzt ein bisschen Fantasie vielleicht, stell dir vor, du arbeitest gleich nach der Ausbildung seit kurzem in einem großen internationalen Konzern. Und eines Tages kommt dein Chef zu dir, du kennst ihn noch gar nicht wirklich, und dieser Chef sagt: Ich kenne deine Begabungen und ich habe eine ganz besondere Aufgabe für dich. Du sollst ab jetzt Assistent der Geschäftsleitung sein. Du bist genau die richtige Person dafür. In deiner Aufgabe, die du jetzt bekommst, da sollst du die schlecht wirtschaftenden Werke schließen. Du sollst die guten ausbauen und neue Werke gründen. Und ich versichere dich, ich halte zu dir, was immer kommen wird. Es wird ja Widerstände geben. Wie würde es dir bei so einem Auftrag, so einem Karrieresprung kurz nach dem Eintritt ins Berufsleben gehen? Wer würde jubeln und sagen: Wow, so eine Karriere, super, ich bin bereit. Ist da jemand unter uns? Keine Mutigen? Übermütigen? Wer würde sagen: Das ist mir drei Schulungen zu groß, ich habe noch keine Berufserfahrung und keine Ahnung, was da jetzt auf mich zukommen könnte. Nein, danke. Wer würde eher so reagieren? Ich sehe ein paar Hände, ein paar Mitten im Kopf. Ja, und heute geht es genau um eine Person, die diese Erfahrung gemacht hat. Jeremia, der Sohn eines Priesters aus Anatot, einer Stadt nordöstlich von Jerusalem, kommt genau in so eine Situation. Und als Sohn eines Priesters in einer Stadt, in der viele Leviten gelebt haben, da hat er sicherlich vom Kind auf vieles aus den Gesetzesbüchern Mose und die Geschichte des Volkes Israel gelernt. Und dann hat er als junger Mann in der Zeit, als König Josia regierte, diese lebensverändernde Begegnung. Zur Erinnerung, wer war denn der König Josia? Josia wurde mit 8 Jahren König. Und er wurde mit 8 Jahren zum König ernannt, nachdem sein Vater ermordet wurde. Er renovierte den Tempel und dabei wurden alte Gesetzesbücher gefunden. Josia reformierte daraufhin den Gottesdienst, weil er merkte, da lag vieles im Magen. Und er führte auch das Pessachfest wieder ein, das scheinbar nach der Zeit von König David und König Salomo irgendwo untergegangen war und verloren gegangen war. Und da hat König Josia manches wieder eingeführt, wo er gemerkt hat, da passt vieles nicht mehr. Und in dieser Zeit, da hatte dieser Jeremia eine Begegnung mit Jahwe, dem größten Chef des Unternehmens, Universum. Der hören den Predigtext dazu aus Jeremia 1, die Verse 4 bis 10.
Der Herr sprach zu mir: Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Aber, allmächtiger Herr, wehrte ich ab. Ich kann nicht gut reden, ich bin doch noch viel zu jung. Sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortete der Herr. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende, und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich der Herr. Dann berührte der Herr meinen Mund und sagte: Hiermit habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. Ich gebe dir die Vollmacht, vor den Völkern und vor den Königreichen zu reden. Manche von ihnen sollst du entwurzeln und einreißen, zerstören und vernichten. Andere sollst du pflanzen und aufbauen.
Herr, segne du dieses Volk an uns allen. Berühre uns, berühre deinen Mund, dass ich dein Wort verwende. Segne du, Herr, dein Wort an uns. Ja, die meisten Menschen in Israel wussten damals wahrscheinlich gar nicht so viel über diesen Gott, der sie über Generationen so wunderbar geführt hat, weil sie seit mehreren Generationen sich bereits mit anderen Dingen, mit anderen Religionen beschäftigten und die Götter der Nachbarvölker ihnen interessanter erschienen als der Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat. Die modernen Kulte, die hatten sie vielleicht als moderne Errungenschaften gefeiert. Dafür haben sie andere Feste, das Pessachfest, eben einfach weggelassen, keinen Sinn mehr gefunden haben. Und die damalige religiöse Situation, denke ich, wie sie in Israel war, die hat sich möglicherweise gar nicht so viel unterschieden mit dem, was wir heute in unserer Kultur in Europa erleben. Hat alles Platz, weil die Kirchen werden leer. Denken wir daran, was aus der kirchlichen Festen in unserer Kultur geworden ist, in der Gesellschaft. Weihnachten wurde zum Fest der Kaufleute und der Familienkonflikte. Ostern wurde zum Fest der Hasen und der bunten Eier. Pfingsten wurde zum Wochenende der Zeltfeste und der Mostkosten. Und nur mehr eine kleine Minderheit kann die Bedeutung dieser Feste wirklich erklären, wenn man auf der Straße Menschen befragt. Und in so einem Umfeld wird Jeremia als junger Mensch angesprochen und beauftragt. Und da möchte ich drei Punkte herausgreifen. Das erste ist Jeremias Erwählung, die so ganz besonders war. Dann Jeremias Ausreden, die waren nicht so besonders, und Jeremias Veränderung. Erstens Jeremias Erwählung. Gott spricht ihn an: Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringen sollst. Und das ist schon bemerkenswert. Er wird ausgewählt, bevor er überhaupt existiert. Gott erwählt Menschen, die er beauftragt. Das war bei Mose so, oder bei David, als er zum König gesandt wurde. Wir kennen alle die Geschichten. Das Volk Israel wurde von Gott erwählt, im 5. Buch Mose, 14 steht, du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott, und der Herr hat dich erwählt, dass du sein Eigentum seist, aus allen Völkern, die auf Erden sind. Gott hat auch den Paulus erwählt, damit er ein Apostel für die Völker wurde. Vielleicht fragst du dich, was hat das mit mir zu tun, dass er so große Propheten, Apostel erwählt hat? Bin ich auch erwählt? Ich darf dir versichern, wenn du sagen kannst, Jesus ist mein Herr und mein Retter, er ist für meine Sünden am Kreuz gestorben und er ist auferstanden, er lebt und regiert, wenn du durch den Heiligen Geist das erkennen durftest, dann gehörst du zu den Auserwählten. Ja, dann bist du auserwählt. Denn Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, das waren nicht Juden, das waren Menschen aus den Völkern, so wie es hier auch bei Paulus in seiner Erwählung angesprochen war. Er schreibt an die Gemeinde in Ephesus, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig für ihn sein sollten, in der Liebe. Er hat uns dazu vorher bestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus. Und wer hat jetzt gut aufgepasst? Wann hat er dich erwählt? Bevor er die Erde geschaffen hat. Danke, gut aufgepasst. Und wofür hat er dich erwählt? Das steht in Epheser Kapitel 2 dann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Werke ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Dass der hat alles vorbereitet, was er für uns hier bereithält. Und vielleicht sollten wir auch mehr beten lernen, Herr, lass mich erkennen, was du für mich vorbereitet hast, damit ich nicht die falschen Dinge priorisiere, damit ich nicht die falschen Dinge angehe. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, aber nur wenige nehmen das für sich in Anspruch und werden damit zu Auserwählten. Wir sind gerettet, damit wir den Auftrag erfüllen. Wir sollen Salz und Licht für die Welt sein. Wir sollen seine Botschaft weitergeben, sagt Jesus. Jeremia wurde auserwählt, damit er 40 Jahre lang ungefähr einen Dienst unter allerschwierigsten Umständen tun sollte. Und vielleicht hatte er auch guten Grund, Ausreden zu haben. Zweitens, Jeremias Ausreden. Jeremia war sich klar, wer ihn angesprochen hat. Er wusste von Jahwe, dem Gott Abrahams, dem Gott, der seinerzeit Mose begegnete, der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat und der sie ins Land Kanaan brachte. Er hat vieles davon gehört über diesen Gott. Und vielleicht hat er auch gerade deswegen geantwortet mit Herr, mein Gott. Bevor die Ausreden formulierte, dass er wusste, wer dieser Herr war. Jahwe Adonai. Bote Gottes in diesem religiösen und politischen Umfeld. Das braucht doch einen erfahrenen Diplomaten mit bester Vernetzung, einen, der schlagfertig und sprachgewandt ist und mit Gegenargumenten gut umgehen kann, Bahnveränderungen gut bewältigen kann auch. Und Shitstorm in der damaligen Zeit, das war etwas Handfestes. Und so sagt Jeremia: Nein, Herr, das ist in den Taschenbuch zu groß. Dafür bin ich nicht geeignet. Ich kann nicht gut reden, ich bin noch viel zu jung. Dann muss doch jemand mit entsprechendem Alter und Weisheit da zu den Leuten gehen, damit er überhaupt anerkannt wird. Also nicht mit mir. Eine ähnliche Ausrede hat Mose auch schon gebraucht. Ich bin nicht geeignet. Ich kann nicht reden. Dieses "Ich bin nicht geeignet", vielleicht kommt dir das auch bekannt vor. Also ich kenne das von mir auch. Ich kann nicht gut reden. Das ist die Lüge, die uns der Satan, der Widersacher, immer wieder einflüstert. Das ist nicht geeignet. Doch wenn Gott beauftragt, den bevollmächtigt er auch. Den gibt er auch die rechte Stimme. Sag nicht, du bist zu jung, sondern tu das, was ich dir sage, sagt Gott. Es reicht nicht zu wissen, dass es einen Gott gibt. Das wissen viele oder ahnen viele. Das weiß auch Satan, dass es einen Gott gibt. Aber Gott will, dass wir Frucht bringen, dass wir seinen Willen tun. Und Jesus sagt: Es werden nicht alle, die Herr, Herr, zu mir sagen, dass sie im Reich kommen, sondern die, die den Willen Gottes tun, den Willen meines Vaters im Himmel. Und die werden von Gott bevollmächtigt. Das ist nur eine Ausrede. Hältst du dich auch für ungeeignet? Sprachlich nicht gewandt genug? Zu jung? Zu wenig gebildet oder zu wenig theologisch gebildet, zu ängstlich. Was ist deine Ausrede? Du gehörst zu den Auserwählten. Drittens, Jeremias Veränderung. Was hat es bewirkt, dass aus dem jungen Mann, der sich für nicht tauglich hielt, so ein furchtloser Kämpfer für Jahwe wurde? Was war es? Er glaubte Gott. Er glaubte dem Wort Gottes und er nahm die Zusage: Fürchte dich nicht, ich lege dir meine Worte in deinen Mund. Und ich bin mit dir, die nahm er ernst. Diese Zusage: Ich bin mit dir, fürchte dich nicht, gab Gott dem Mose, gab Gott dem Josua genauso, und das sagt er jetzt auch dem Jeremia. Gottes Zusage: Ich bin mit dir, das sagt er auch zu dir. Das gilt dir und mir genauso. Diese Zusage hast du bereits bekommen, als du getauft wurdest. Jesus hat gesagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und wenn wir unsere Energie von ihm, vom Weinstock beziehen, dann wird Jesus uns bevollmächtigen. Und die Worte zur rechten Zeit in unserem Mund legen. Es gibt eine Geschichte über Charles Spurgeon, den großen englischen Prediger, dass er als junger Mensch auf der Suche nach Gott war, wusste nicht so recht, wo findet er denn den richtigen Prediger, der ihm genau das erklären kann, was er sucht. So versucht er eben zu schauen, wo sind die großen Prediger, und dann wollte er im Winter, als er hörte, da ist in einem bestimmten Ort einer der ganz bekannten Prediger wollte dorthin und es war Schneesturm. Er kam nicht hin. Er dachte sich, da gehe ich halt den nächstbesten Gottesdienst. Und weil Schneesturm war, hatte der Pastor, der in dieser Kirche predigen sollte, der kam nicht hin. Es gab also keinen, der predigte, der den Gottesdienst hielt. Und jetzt saß die Gemeinde da, sang ein paar Lieder und dann stand ein älterer Herr auf, nahm die Losungen und las aus den Losungen vor. Und er las diesen Zuspruch, den ich euch vorhin gegeben habe, der den Herrn anruft, der soll gerettet werden, aus Joel 3, Vers 5, den las er vor. Und er wiederholte ihn. Und noch ein paar Mal. Und dann sah er den jungen Spurgeon da sitzen, der sonst noch nie in dieser Kirche war, und schaut ihn an und sagt, und du, junger Mann, rufe Gott an und er wird dich erretten. Und sagt, das war der zündende Moment, das war das Wort Gottes in diesem Mund des alten Mannes für den Spurgeon. Der hat dann verstanden, worum es geht. Rufe den Herrn, er wird dich erretten. Und du brauchst nicht den großen Prediger suchen, der mit wunderbaren Worten dir das Evangelium erklärt, sondern du brauchst einen Bevollmächtigten, der dir sagt, worum es geht. Glaubst du, Jesus, glaubst du, dass er immer bei dir ist? So wie er es zugesagt hat, ich bin mit dir bis ans Ende der Tage. Der Realitätscheck könnte uns aufdecken, dass wir uns manche Zweifel ersparen können vielleicht. Also wenn ich meinen Realitätscheck mache, wie oft habe ich Zweifel in bestimmten Situationen, vielleicht ist ja auch ähnlich. Doch er ist mit dir, er ist mit uns. Er ist mit dir, auch wenn du unerträgliche Schmerzen hast. Auch dann, wenn der Arme dich mit Blaulicht Richtung Krankenhaus bringt. Er ist mit dir, wenn du eine Chemotherapie brauchst und die Prognose nicht gut ist. Er ist mit dir, wenn du deinen Arbeitsplatz verloren hast und die Perspektiven am Arbeitsplatz ganz schlecht sind. Du nicht weißt, wie du deine Familie gut versorgen kannst. Es ist auch mit dir, wenn du von Menschen betrogen wurdest, denen du vertraut hast. Jeremia als Bote Gottes hat viel mitgemacht. Und da gibt es auch die Klagelieder des Jeremia in der Bibel. Er hat es nicht einfach gehabt. Gott hat ihm auch nie ein gutes Leben versprochen, ein bequemes Leben. Er hat gesagt, ich bin mit dir. Was immer auch kommen wird. Der Jeremia wurde in eine schlammige Zisterne geschmissen. Er wollte sie verrecken lassen. Und Gott hat ihm jemanden geschickt, der ihn wieder rausgezogen hat. Gott bewahrt uns nicht vor bösen Dingen. Aber er ist mit uns und er geht mit uns durch diese bösen Dinge. Er rettet uns. Darauf dürfen wir vertrauen. Dafür kam Jesus in diese Welt. Und darauf dürfen wir vertrauen. Herr Jesus, danke, dass du alles Leid in dieser Welt auf dich genommen hast. Danke, dass wir an unsere Schuld und Kreuz abladen dürfen. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, du bist mit uns. Auch wenn wir dich nicht spüren, auch wenn wir nicht merken, wie du da bist, wir dürfen deinem Wort vertrauen. Herr, gib du uns einen starken Glauben an dein Wort und lass uns ein Segen sein für unsere Mitmenschen.